in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Nicole Köster.
Mit Annette Kuhlenkampf, die Geschäftsführerin der Documenta 14. Einen schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Eine Premiere, zum ersten Mal die Documenta mit zwei Standorten, Athen und Kassel. Vor zwei Wochen ging es los in Athen. Und in Kassel löste das erstmal einen Feuerwehralarm aus. Mhm. Inwiefern?
Die Kasseler, die ja jetzt 60 Jahre lang Gastgeber für die Documenta sind, die erste Documenta 1955 in Kassel eröffnet. Die hatten natürlich plötzlich das Gefühl, jetzt geht ein ganz wichtiger Teil von uns, geht jetzt einfach nach Athen. Und es hat ein bisschen gedauert, ich habe immer gesagt, wenn man teilt, bekommt man doppelt zurück. Und das stimmt auch, die Aufmerksamkeit, die Documenta mit diesem Schritt in Athen auch eine Ausstellung zu haben. Der künstlerische Leiter Adam Cimcik nennt das einen gleichberechtigten Standort. Also es wird kein Unterschied eigentlich gemacht zwischen den beiden Standorten. Das hat der Documenta eine sehr große Aufmerksamkeit, auch weltweit Aufmerksamkeit gebracht. Zusätzlich noch, dass sie das sowieso hat. Und insofern hat sich das inzwischen wieder ein bisschen beruhigt, weil...
Wobei diesen Feuerwehralarm, den gab es ja auch tatsächlich. Es gab Rauchzeichen, die nach Athen gingen. Haben Sie es mitbekommen?
Ja, ja. Also das ist das Werk eines Documenta-Künstlers, Daniel Knorr, der zum Auftakt der Documenta, die vor zwei Wochen, wie Sie schon gesagt haben, ja in Athen eröffnet wurde, eine Arbeit gemacht hat, die auf dem Zwerenturm, der gehört direkt zum Fridericianum, einem der Hauptorte der Documenta in Kassel, eine Raucharbeit installiert hat, wo jetzt dauernd eigentlich Rauch sozusagen aus dem Turm quillt. Und wir haben zwar die Bewohner natürlich informiert, dass das passieren kann, aber nicht jeder kriegt das dann sofort auch mit. Und dementsprechend wurde dann eben die Feuerwehr gerufen, weil das ja nach Feuer aussieht. Ist ja auch gut so, wenn die Menschen da aufmerksam sind und darauf achten, dass das Museum nicht abbrennt, sind wir ja auch froh.
Sie haben die Kritik im Vorfeld gerade schon erwähnt. Da hieß es im Vorfeld, ja, warum nimmt man ausgerechnet Athen, was eben so auch als Zentrum der Schuldenkrise gilt. Haben Sie den Eindruck, nach zwei Wochen sind da schon die Kritiker verstummt?
Also das wird natürlich immer noch weiter auch diskutiert und unterschiedlich aufgegriffen. Das ist aber bei Documenta normal. Jedes Documenta-Konzept hatte immer Befürworter und Gegner. Ich glaube nicht, dass es in erster Linie um die Schuldenkrise oder das Problem, was Griechenland damit hat, und das ist ja für die Menschen in Griechenland wirklich ein existenzielles Problem. Das ist ja sehr viel gravierender zu spüren als hier. Wir reden immer davon, für uns ist das ja relativ abstrakt und weit weg, denn unser Leben hat sich dadurch überhaupt nicht verändert. Das Leben der Griechen aber hat sich sehr stark verändert. Das ist aber eigentlich, das ist passiert innerhalb dieser letzten drei Jahre in dieser Form. Die Entscheidung für Athen kommt von dem künstlerischen Leiter Adam Cimcik, der sein Konzept entsprechend aufgebaut hat und aus unterschiedlichsten Gründen eben als zweiten Standort Athen gewählt hat.
Ja, und die Documenta ist natürlich auch politisch, das war sie auch immer. Ist die Documenta 14 politischer als andere Documenta?
Also ich glaube nicht, dass sie wirklich politischer ist. Wir leben einfach in einer Zeit, die die Künstler dazu bringt, sich sehr deutlich mit ihrer Gegenwart auseinanderzusetzen und das auch in ihren Arbeiten zu zeigen. Und natürlich in dem Sinne, wie so unsere Gesellschaft ist ja extrem politisch. Es gibt ja keinen Taxifahrt, keinen Menschen, den man morgens in einem Funk austrifft, der nicht über Politik redet. Also ist Politik etwas sehr Gegenwärtiges, auch notwendig, dass man darüber spricht. Und Künstler beschäftigen sich entsprechend damit. Und dann spiegelt sich das natürlich auch in so einer Ausstellung sehr deutlich wider. Und natürlich ist der Anspruch oder ist die Idee der Documenta immer auch nicht nur ein Seismograf für zeitgenössische Kunst international zu sein, sondern auch ein Seismograf für gesellschaftliche und politische Entwicklungen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Annette Kuhlenkampf, die Geschäftsführerin der Documenta. Seit zwei Wochen läuft sie in Athen, startet dann im Juni in Kassel bei der Eröffnung. Wo standen Sie ganz besonders lange staunend vor welchem Kunstwerk?
Bei der Eröffnung in Athen, da gibt es einen Ort, das ist eine Musikschule. Und bei dieser Documenta spielt auch der Ton und Musik eine sehr, sehr große Rolle. Und diese Musikschule ist so gestaltet, ist eben einer der Hauptorte der Documenta in Athen, dass sehr viele Kunstwerke, die mit Musik zu tun haben, gezeigt werden. Also zum Beispiel wird die Stock Exchange Börse, werden die Angaben, die da dauernd sich verändern, umgewandelt umgewandelt in Musik. Und das ist in einem ehemaligen oder in einem Amphitheater, was in dieser Musikschule der Konzertsaal ist. Das ist so eine Betonarchitektur, weil es nicht ganz fertig geworden ist. Also hat auch eine sehr spezielle Atmosphäre. Und das ist, kriegt was ganz Merkwürdiges. Also wenn aus diesen Computerzahlen, die man auch sehen kann, plötzlich diese Musik wird, das ist ein sehr, sehr tolles Werk und finde ich auch sehr beeindruckend. Aber diese ganze Inszenierung dort hat mich zum Staunen gebracht.
Welche Botschaft haben Sie da für sich daraus gezogen? Denn Kunst hat ja auch immer eine Botschaft.
Ja, also ich glaube, Kunst ist erstmal auch etwas, natürlich hat es dann auch im zweiten Gang eine Botschaft, aber es hat natürlich auch erstmal dieses Erlebnis und dass man auch gefühlsmäßig sagt, ja, das zieht mich an, was zieht mich davon jetzt an, was passiert, wenn ich einfach das mal erlebe. Das ist ja schon mal viel und speziell jetzt bei dieser Arbeit mit der Börse, mit diesen Börsenangaben, natürlich, dass aus sowas sehr Sachlichem auch die Welt so bestimmenden Form, wie die Börse, die ja wirklich unser ganzes Leben bestimmt, von dem wir aber gar nichts merken, sehr abstrakt, in etwas auch sehr Abstraktes, nämlich Musik umgewandelt wird, aber plötzlich einen ganz poetischen und eigentlich künstlerischen Output hat sozusagen. Das ist eine interessante Kombination und da denkt man dann auch mal drüber nach, was sind so Zahlen eigentlich? Was sind Zahlen? Was bedeuten die? Und sie können eben auch zu Musik werden.
7000 Eichen waren es, die Joseph Beuys nach Kassel gebracht hat. Ai Weiwei hat noch 1000 Chinesen mitgebracht. Das galt bis dahin so als das teuerste Kunstprojekt der Documenta. Muss sich Kunst auch immer wieder selbst übertreffen?
Ich glaube nicht, dass Künstler in so einer Konkurrenz zu dem, was vorher war, denken. Aber Kunst entwickelt sich natürlich immer weiter. Und die Formen der Kunst verändern sich sehr stark. Inzwischen sind wir bei einer Kunst angekommen, die ja auch sehr performativ ist, die sehr viel auch Tanz oder Musik mit einbezieht, wie auch das eben Beschriebene. Und ich glaube einfach, die Möglichkeiten, die sich für bildende Künstler ergeben, sind inzwischen so übergreifend verschiedene und umfassend verschiedene Bereiche, dass es eben immer aufwendiger wird. Also wir bauen jetzt ja zum Beispiel auf dem Friedrichsplatz in Kassel, bauen wir das Parthenon von der Akropolis in Athen, also den Tempel, den jeder kennt. Wenn er ein Athenbild sieht, dann sieht man diesen Tempel.
Der größte Tempel auf der
Akropolis. Der größte Tempel oben auf der Akropolis, ein extrem berühmtes Bauwerk. Und das bauen wir, oder das steht schon, im Maßstab 1:1, also wirklich in der tatsächlichen Größe. Es ist ein Gerüstbau, der steht schon auf dem Friedrichsplatz. Und der wird, die Säulen und die ganze Architektur, die da jetzt steht, wird ummantelt mit ehemals verboten, heute wieder lieferbaren Büchern aus aller Welt. Diese Bücher haben wir angefangen zu sammeln bei der letzten Buchmesse in Frankfurt. Wir werden jetzt, weil es ein bisschen eine andere Hängung ist, wir werden 55.000 Bücher brauchen. Die haben wir auch fast schon. Und die sind gesammelt worden bei Menschen, in Schulen. Vereine haben sich aktiviert. Viele Verlage haben uns unterstützt. Und dieses Kunstwerk eben zum Beispiel ist natürlich ein sehr extrem aufwendiges Kunstwerk. Es ist auch sehr teuer.
Aber was kostet es?
Also ich denke, dass wir am Ende so bei 600.000 Euro dafür liegen werden. Es ist aber eben einfach, es steht dann auch natürlich sehr stark für diese Verbindung mit Athen. Es ist natürlich die Aussage der künstlerischen Meinungsfreiheit, der Meinungsfreiheit von Texten. Und wir leben ja in einer Welt, wo gerade die Meinungsfreiheit sehr stark eingeschränkt wird und wo nicht mehr so jedem bewusst ist, wie wichtig natürlich die Freiheit der Gedanken und der Texte ist. Und das alles symbolisiert dieses Bauwerk, natürlich auch Athen als die Wiege der Demokratie, für die eben auch ja dieser Tempel steht und auch für eine lange, auch nicht immer schöne Geschichte. Aber ich denke mal, das ist ein sehr gutes Symbol für die Documenta und auch für die politische Ausrichtung der Documenta.
Vorher haben Sie den Kunstbuchverlag Hatje Kanz in Ostfildern gemanagt. Hatten Sie schlaflose Nächte, als es dann losging mit der Documenta?
Sie meinen während der Verlagstätigkeit oder jetzt dann?
Bei der Documenta, ja.
Ja, also es gibt viele schlaflose Nächte. Nicht unbedingt, weil die Documenta jetzt losgeht. Das ist eigentlich schon die ganze Zeit, weil es immer wichtige Entscheidungen gibt. Man muss ja alles vorbereiten. Wir mussten in Athen ja überhaupt erstmal Orte finden, wo die Documenta stattfinden kann. Es gibt da ja keinen Ort. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, die Documenta war 60 Jahre lang, ist Kassel praktisch Gastgeber für die Documenta gewesen, Gastgeber für die Menschen, die zur Documenta Documenta kommen. Und jetzt in Athen waren wir ja dann plötzlich der Gast. Und ein Gast braucht ja auch einen Gastgeber, den wir natürlich von Anfang an nicht unbedingt hatten, weil die wussten ja noch gar nicht, was auf ihnen geschieht, sozusagen. Und wir haben das dann aber in der Stadtverwaltung und besonders auch in dem Bürgermeister von Athen, Georgios Kaminis, was ein ganz wunderbarer Mensch ist, der das toll begleitet hat, gefunden, so einen Gastgeber. Und mit deren Unterstützung haben wir dann eben auch Orte gefunden. Aber diese Orte musste natürlich mit denen sprechen. Die Situation in Griechenland ist ja auch keine einfache gewesen in diesen 3 Jahren, also auch instabil in vielen Dingen. Viele Positionen, wie zum Beispiel die des Kulturministers, hat sich dauernd verändert. Also es wurde immer jemand anderes. Es war die Wahl dazwischen mit Syriza und Tsipras. Varoufakis kam viele noch in Erinnerung wahrscheinlich. Ganz viele. Die Flüchtlingskrise spielt für Griechenland natürlich eine sehr, sehr große Rolle, weil einfach sehr viele Menschen aus Afrika dort ankommen. Und alles das hat es wirklich schwer gemacht. Und das bringt auch schlaflose Nächte, weil man nicht weiß, wie es endet. Es ist gut geendet in Athen und wir haben es, wie ich finde, sehr, sehr toll eröffnet vor 2 Wochen. Es ist eine richtig gute Ausstellung an wichtigen Orten in Athen. Es spielt sehr viel in der Stadt auch. Und das Prinzip Documenta funktioniert auch in Athen. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Botschaft, die davon ausgeht. Die Menschen in Athen sind jetzt noch nicht alle vertraut damit, aber das wäre auch ein Wunder. Ich meine, in Kassel hat das auch 60 Jahre gedauert. Aber sie beginnen zu verstehen, was das vielleicht sein kann oder was das Besondere an der Documenta ist. Und wir haben jetzt bisher, glaube ich, 75.000 Besucher in Athen in der Ausstellung, was enorm viel ist für eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Und damit kann man eigentlich schon mal ganz zufrieden sein.
Sie sind also mittendrin, das merkt man direkt, und mit Athen beschäftigt. Mhm. Fühlen sich die Kasseler da vielleicht auch ein bisschen zurückgesetzt?
Also ich glaube, wir haben so viel in Kassel, was jetzt schon im Entstehen ist. Also wie gesagt, auf dem Friedrichsplatz steht schon dieses Riesengerüst und es ist sehr beeindruckend, dieses Parthenon. Es gibt auf anderen Plätzen der Stadt eben auch Kunstwerke, die entstehen. Wir starten jetzt ein öffentliches Programm, Public Program heißt das in dem Jargon der Documenta 14. Das wird jetzt gestartet, nächste Woche, wo eben schon verschiedene Diskussionen stattfinden und Themen diskutiert werden, die Documenta beschäftigen. Also ich glaube, für die Kassler passiert einfach schon ganz, ganz viel. Vielleicht gibt es auch eine gewisse Sehnsucht zu sagen, ich möchte eigentlich auch gerne die Documenta in Athen sehen. Das ist ja auch möglich, weil es gibt einen direkten Flug zwischen Kassel und Athen, den auch viele nutzen und den auch sehr viele Kassler zur Eröffnung der Documenta in Athen genutzt haben. Also da waren wirklich sehr viele Kassler Besucher. Manch einer hat gesagt, hier sind jetzt ja nur Deutsche und wo sind denn die Griechen überhaupt, die das eben wahrgenommen haben und die das jetzt auch erzählen. Und auch die heimische Presse begleitet Athen sehr, sehr interessant und mit vielen spannenden Artikeln. Der Daniel Knorr ist auf dem Fridericianum. Also eigentlich ist das große Glück, dass jetzt die Documenta 63 Tage vorher auch in gewisser Weise schon in Kassel angefangen hat.
Wie ist es denn bei den 2 Standorten? Da kann man ja nicht die gleiche Kunst an beiden Orten zeigen, weil sie auch zeitweise parallel läuft.
Mhm. Ja, die Künstler kommen ja aus aller Welt. Die kommen aus Mali, die kommen aus der Mongolei, die kommen aus Indien, die kommen natürlich auch aus Deutschland, die kommen aus Griechenland, die kommen von überall her. Und diese Künstler, 160 lebende Künstler, sind für die Documenta tätig, sind eingeladen worden nach Athen und nach Kassel vor gut einem Jahr und haben aus dieser Erfahrung, viele kannten weder Athen noch Kassel zuvor, haben aus dieser Erfahrung Kunstwerke entwickelt, sich Ideen gemacht, was sie vielleicht schon mal vorhatten, aber auch ganz neue Ideen entwickelt dafür. Und insofern ist wirklich die Kunst, die jetzt gezeigt wird, ist zum Teil ein Anfang, der zum Beispiel in Athen ist und dann ein Weiterführen in Kassel oder eine Verbindung. Es gibt den Ritt von einem Ross Birrell, heißt er, ein schottischer Künstler, der mit 6 Langzeitreiterpferden die Balkanroute von Athen, wo er an der Akropolis gestartet ist, bis nach Kassel umsetzen wird, wo sie dann nach 100 Tagen ankommen werden. Und natürlich wird das sozusagen die Verbindung sein. Also da spielt sozusagen, das Kunstwerk hat in Athen gestartet und endet dann in Kassel. Es gibt viele Performance, die an beiden Orten zu sehen sein wird, weil eben Performance ist ja immer etwas Ephemeres, was dann wieder verschwindet und woanders wieder auftaucht. Filme auch. Aber viele Kunden, oder von Miriam Kahn zum Beispiel, eine Schweizer Künstlerin, gibt es wunderbare frühe Zeichnungen in Athen, schwarz-weiße, tolle Zeichnungen, die ich so auch noch nie gesehen habe. Und in Kassel werden ihre großen neuen Gemälde gezeigt, die ganz neu sind.
Sie sprudeln also richtig. Und ich habe es gerade schon gesagt, Sie haben vorher den Kunstbuchverlag Hatje Kanz in Ostfildern gemanagt. Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?
Mein erstes Geld habe ich wohl verdient, wahrscheinlich schon mit, da muss ich echt nachdenken, aber ich denke mal, es war, das erste Geld war, dass ich als Stewardess bei der Lufthansa gearbeitet habe. Das war zwar quasi, ich weiß nicht genau, ob ich vorher während der Schulzeit schon mal irgendwo Geld verdient habe, aber ich würde sagen, das war das erste. Da bin ich zwischen dem Abitur und dem Studium dann zwei Jahre für die Lufthansa geflogen. Und das war wohl so das erste eigene Geld.
Und Sie haben Kunstgeschichte, Germanistik und Archäologie studiert. Um was zu werden?
So eine genaue Vorstellung hatte ich, glaube ich, nicht davon. Aber ich hatte ein bezeichnendes Erlebnis, als ich angefangen habe, Kunstgeschichte zu studieren. Wie gesagt, da flog ich ja noch. Und ich habe in Frankfurt studiert. Und Lufthansa ist ja auch in Frankfurt. Und dann bin ich mal vorher so in das Institut gegangen, weil ich mal so gucken wollte, wie das überhaupt ist und was die da so an Büchern haben und wie das überhaupt so sein kann. Und dann stand ich an so einem Karteikasten und habe da so ein bisschen drin geguckt und so. Und dann kam ein älterer Herr, wie ich hinterher erfahren habe, Professor Keller, eine wirkliche Größe in der Kunstgeschichte, auch ein Autor der Propylen-Kunstgeschichte, also jedenfalls eine wichtige Person. Und der fragte, na, und was machen Sie denn hier so? Und dann habe ich gesagt, ja, ich fange jetzt hier an zu studieren. Und ich bin ganz gespannt und wollte mal so ein bisschen gucken. Dann guckte der mich so von oben bis unten an und so sagte, naja, wissen Sie was, machen Sie sich nicht so viel Sorgen. Sie studieren Kunstgeschichte ja sowieso nur, um sich einen reichen Mann zu angeln.
Die frech.
Und dann habe ich irgendwie gesagt, dir zeige ich es jetzt aber, weil das natürlich überhaupt nicht mein Impetus war. Ich habe mir auch nie einen reichen Mann geangelt. Aber ich gehe ein bisschen davon aus, dass diese provokative Aussage mich dazu gebracht hat, einfach zu denken, so, und mit Kunstgeschichte mache ich jetzt auch was.
Hat dir einen Trotz geweckt wahrscheinlich.
Ja, ich hätte es wahrscheinlich so und so gemacht. Aber diese Einstellung, dass viele der Frauen, die Kunstgeschichte studieren, das sowieso nur machen, um irgendwie einen reichen Mann zu finden, die fand ich schon ein bisschen...
Was hat denn Ihre Begeisterung für die Kunstgeschichte und für die Kunst allgemein geweckt? Gab es da auch irgendwie so einen auslösenden Moment?
Also meine Eltern waren immer sehr kunstaffin und wir sind schon als Dreijährige waren wir im Kunstverein in Hannover und haben dann bei irgendwie Sonntags-Jazz-Konzerten nur die Beine der Leute gesehen und so. Das war jetzt nicht wirklich so prickelnd, aber die Kunst war immer ein wichtiger Bestandteil der Familie. Und dann tatsächlich 1972 war ich mit meinen Eltern auf der ersten Documenta, Harald Seemann, eine sehr wichtige Documenta, wo wirklich plötzlich vorher bis zur Documenta 5 war die abstrakte Kunst überwiegend auf der Documenta präsent. Und ab diesem Moment war es plötzlich auch Realismus. Es waren die Fotorealisten, die amerikanischen Fotorealisten. Es war ein Motorrad oder ein Gartenzwerg. Also Video war da. Also es war unfasslich, was plötzlich alles Kunst war.
Ja, ist zu lesen, dass die Documenta 5 immer noch die wichtigste ist.
Ja, es war auch ein wichtiger Punkt sicherlich. Also die erste Documenta war natürlich extrem wichtig. Und dann hat ja 4 Documenta-Ausstellungen Arnold Bode, der Gründer, verantwortet. Und dann eben diese 5. das erste Mal ein Kurator von außen. Und das war Harald Seemann, ganz, ganz wichtiger Künstlerkurator auch. Und der hat eben diese Documenta gemacht und die habe ich besucht. Und da habe ich gedacht, Kunst muss es irgendwie sein. Habe dann jede Documenta auch gesehen seither. Und so ist Kunst ein Teil meines Lebens geworden.
Gibt es so ein Motto, was Sie antreibt?
Also so authentisch wie möglich die Dinge machen, die man tut und sich selbst treu bleiben. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Vorsatz.
Ich glaube, es sind so um die 150 Künstler, die ausstellen bei der Documenta. Wie sind Sie denn auf die gekommen?
Die Auswahl dieser Künstler trifft der künstlerische Leiter der Documenta, Adam Cimcik. Und er hat 5 weitere Kuratoren, die mit ihm zusammenarbeiten. Und diese Kuratoren sind im Prinzip die letzten, also von 2014, 2015, 2016 auch noch an in der Welt herumgereist und haben auf unterschiedlichste Weise Künstler kennengelernt und die dann zusammengetragen und aus diesen Künstlern, die sehr viel mehr waren als die jetzt 150, 160 Künstler, die auf der Documenta ausstellen, haben sie eben entsprechend ausgewählt und diese Künstler sind eingeladen worden nach Athen und nach Kassel und haben jetzt eben Kunstwerke vorbereitet, die man ab Juni in Kassel dann auch sehen kann.
Die Documenta ist gleichzeitig auch ein wirtschaftliches Unternehmen. Haben Sie Adam Timczyk ab und zu auch mal sagen müssen, ja, schöne Idee, aber nee, das passt jetzt wirklich nicht mehr ins Budget?
Ja, also das ist schon eine große Auseinandersetzung. Was ist möglich, was ist nicht möglich? Weil viele der Künstler eben auch neue Produktionen machen und das sind oft sehr aufwendige Produktionen. Die zu finanzieren ist schwierig. Dafür muss man auch Geld noch von außen suchen. Also insofern ist die Budgetfrage schon eine, die Documenta natürlich oder die uns auch sehr viel beschäftigt.
Haben Sie so ein Beispiel im Kopf, was Sie ablehnen mussten, weil es einfach nicht ging?
Also abgelehnt in dem Sinne, man modifiziert das dann, man überlegt, was kann man machen, was ist vielleicht anders möglich. Also ganz am Anfang, als ich Geschäftsführerin der Documenta wurde, bin ich auch gefragt worden, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem künstlerischen Leiter und der Geschäftsführung. Und dann habe ich ihm gesagt, dass also ich sozusagen für das Budget und die Finanzen zuständig bin und der künstlerische Leiter für die künstlerischen Entscheidungen. Und dass es ja sein könnte, so irgendwie, wenn der künstlerische Leiter jetzt käme und einem sagen würde, bring mal den Eiffelturm aus Paris jetzt mal einfach zur Documenta nach Kassel. Dass ich mir vorstellen könnte, dass das sozusagen so eine Grenze wäre, wo man dann sagt, also tut mir leid, aber das kriegen wir nun wirklich nicht hin. Jetzt bauen wir aber das Parthenon von der Akropolis. Also es ist doch sehr viel möglich, auch wenn man manchmal denkt, vielleicht geht's gar nicht.
Wie groß ist diesmal das Budget?
Das Budget ist im Prinzip insgesamt bei 37 Millionen Euro. 3 Millionen Euro sind aus der letzten Documenta eine Rücklage gewesen, die wir noch benutzen konnten. Und 34 Millionen ist das Budget, was sozusagen frisch für diese Documenta zur Verfügung steht. Davon ist die Hälfte von der öffentlichen Hand finanziert und die andere Hälfte, also 50%, finanziert die Documenta selber und muss das Geld selber dafür finden, was ein sehr hoher Anteil ist.
Wie groß ist dann auch der Druck dabei? Denn bei einem wirtschaftlichen Unternehmen gibt es natürlich auch immer diesen Druck.
Also es ist kein Wirtschaftsunternehmen, es ist eine gemeinnützige GmbH. Insofern wirtschaftlich denken in dem Sinne, dass man jetzt Geld verdienen kann, dürfen wir gar nicht. Aber wir müssen natürlich innerhalb des Wirtschaftsplans diese Zahlen versuchen zu erreichen. Das ist ein Druck, ganz klar. Und wir müssen ja auch mit Sponsoren zusammenarbeiten, was auch nicht einfach ist. Für zeitgenössische Kunst Sponsoring zu finden, ist viel schwieriger als für Sport, weil wir auch sehr zurückhaltend sein müssen mit den Möglichkeiten, die wir den Sponsoren bieten. Also das ist ein Druck, den man aushalten muss und wo man eben gucken muss, wo man Geld finden kann. 17 Millionen oder über mit 17 Millionen sogar jetzt, das ist ein sehr, sehr großer Betrag.
Den Parthenon haben Sie angesprochen, der jetzt eben auch in Kassel nachgebaut wird, der größte Tempel der Akropolis. Es ist ein Tempel der verbotenen Bücher. Wie ist diese Idee dazu entstanden?
Die Idee kommt von einer argentinischen Künstlerin, Marta Minujín, die schon lange tätig ist, die auch mit Warhol zum Beispiel, Andy Warhol zusammengearbeitet hat, eine sehr berühmte Künstlerin in Argentinien ist. Und sie hat zum Ende der Junta in Argentinien ein kleineres Projekt, ähnliches Projekt gemacht, weil in der Junta-Zeit, wie in allen Diktaturen, Bücher eben verboten waren. Und sie hat dann die Argentinier gebeten, die Bücher, die in dieser Junta-Zeit verboten waren, zu bringen und hat daraus in der halben Größe des Parthenon einen Tempel gebaut. Und das war eine 5-tägige Aktion, Anfang der 80er Jahre. Und diese Künstlerin, Marta Minujín, hat jetzt für die Documenta 14 eben diesen Tempel der verbotenen Bücher vorgeschlagen, in Bezugnahme auf das Parthenon auf der Akropolis in Athen. Und wir haben dann bei der Buchmesse im letzten Jahr angefangen, zusammen mit der Buchmesse, die uns auch toll dabei unterstützt hat, diese Bücher zu sammeln, das bekannt zu machen. Viele Verlage haben unterstützt und Bücher zur Verfügung gestellt. Wir haben mit dem Literaturseminar der Universität Kassel zusammengearbeitet, die überhaupt erstmal eine Liste erstellt haben, weil so eine Liste gab es bis dahin gar nicht.
Ja, welche Bücher sind denn überhaupt alle verboten? Wie lässt sich das rauskriegen?
Also man kann eigentlich sagen, wenn sich jemand jetzt vor seinen Bücherschrank stellt, dann kann er im Prinzip, ob er Coelho in die Hände kriegt oder ob er Kafka in die Hände kriegt oder Rudolf Steiner oder Grimms Märchen oder die Bibel oder Marx, das Kapital oder Harry Potter. Im Prinzip gibt es, kann man sagen, dass ein ganz großer Teil der Bücher irgendwann auf der Welt einmal dort auch verboten waren. Für Deutschland natürlich insbesondere in der Nazi-Zeit waren natürlich alle jüdischen Autoren verboten. Mann, Kafka, wie schon gesagt, aber auch Remarque, im Prinzip wirklich alle jüdischen Autoren. In anderen, also eigentlich ist es so eine, auch ein bisschen ein Phänomen des 20. Jahrhunderts in allen diktatorischen Regimen und heute zum Beispiel natürlich in China, da sind zum Beispiel alle westlichen Kinderbücher verboten. In der Türkei aktuell sind sehr, sehr viele Bücher verboten.
Aber komme ich jetzt zu Documenta mit einem Buch und gucken Sie dann wirklich nach, ob es verboten ist oder nicht und dann landet es auf der Akropolis, ja, oder wie sieht das aus?
Ja, also die Bücher sind zum Teil von Verlagen gekommen und auch sehr viele Menschen können uns auch immer noch, also jeder ist herzlich eingeladen, uns ein Buch zu schicken, was er identifiziert, was er anhand im Internet gibt es, diese Listen identifizieren kann als ein verbotenes Buch.
Das heißt, die Leistung muss man vorher selber machen und alle Listen durchgucken, das ist ja fast
unmöglich. Nein, das muss man nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe irgendwie ein Reklamheft mit Brecht oder so, dann kann man schon sagen, das ist auf jeden Fall was, das kann ich der Documenta schicken. Und kann das dann uns zuschicken und kann vielleicht auch sagen, warum. Das tun auch sehr viele Menschen, was auch sehr interessant ist, warum sie jetzt gerade dieses Buch ausgewählt haben, Grimms Märchen zum Beispiel oder die Bibel. Und können uns das zuschicken. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir zusammen mit den Studenten diese Bücher nochmal überprüfen, schauen, sind das auch verbotene Bücher. Dann bekommen sie einen Stempel von der Künstlerin. Sie werden also als Teil des Kunstwerks auch markiert. Sie werden eingeschweißt in eine dicke Folie, damit ihnen auch nichts passiert, weil das hängt ja im Wind und Wetter. Und werden dann, das passiert jetzt auch gerade schon, auf diesem Gerüst montiert und dann nochmal umwickelt mit Folie, damit sie eben auch nicht vom Wind verweht werden und das Bauwerk dann stehen bleibt.
Was passiert dann mit all den Büchern im September, wenn die Documenta rum ist?
Die Idee der Künstlerin ist, dass die an die Menschen zurückgegeben werden. Also die genaue Form müssen wir uns noch überlegen, das ist noch nicht ganz klar. Aber im Grunde genommen sollen die abgebaut werden und an die Menschen, die Besucher, die dann kommen, zurückgegeben werden.
Freut sich die Post.
Ja, also nicht zurückgeschickt werden an den Einzelnen, der was geschickt hat, sondern diejenigen, die dann in Kassel sind, bei dem Abbau, die können dann sich die Bücher abholen.
Jetzt hört man immer viele Leute, die vielleicht auch noch nie da gewesen sind, die sagen, ach Mensch, nee, Kassel, das reizt mich jetzt so überhaupt nicht. Sie sind selber noch relativ neu in Kassel. Wie ist Ihr Eindruck von der Stadt?
Es ist eine wunderbare Stadt, um sie zu besuchen. Es ist keine riesengroße Stadt, aber so eine mittelgroße Stadt mit vielen wunderbaren Bereichen, wie die Aue, der Bergpark ist ja auch Weltkulturerbe mit dem Herkules, der dieses Jahr auch noch 300 Jahre alt wird. Also das ist schon allein ein Besuch wert. Aber auch die Stadt hat sehr viel Liebenswertes und Schönes, verändert sich mit der Documenta aber sehr stark. Und das ist ja auch das, was die Kasseler so an der Documenta lieben, aber auch die Besucher. Es ist einfach eine völlig andere Atmosphäre. Und dadurch, dass die Documenta in der ganzen Stadt auch wirklich stattfindet, ist diese Atmosphäre einfach überall. Und die Menschen aus aller Welt, die das plötzlich bevölkern, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Und das möchte man gerne auch öfter erleben.
Sie waren jetzt vorher fast 20 Jahre in Degerloch, haben den Kunstbuchverlag Hatje Kanz gemanagt. Als Sie dann nach Kassel kamen, womit haben Sie denn vielleicht anfangs auch gehadert? Was war schwierig?
Och, ich habe mich einfach drauf eingelassen und es war nichts wirklich schwierig. Ich habe am Anfang das Glück gehabt, dass ich 3 Monate lang noch nicht arbeiten musste und dann mit meinem Hund, mein Mann war ja beschäftigt und mit meinem Hund aber dann so die Umgebung von Kassel mir eigentlich angeguckt habe, was eine wunderschöne Landschaft ist. Das hat es ähnlich wie Stuttgart. Stuttgart hat ja auch eine wunderbare Landschaft drumherum, wenn man auf die Alp fährt oder so, und das ist in Kassel auch. Also das ist sehr waldig, sehr grün, sehr bergig, viel zu entdecken. Also ich kann nicht sagen, dass es schwierig gewesen wäre. Es war von Anfang an willkommen und offen und wir sind da sehr gerne.
Gibt's da Lieblingsorte, wo Sie sagen, Mensch, da freue ich mich, wenn die Künstler da auch etwas ausstellen zur Documenta?
Also die Orte, wo sie was ausstellen, das ist ja auch eher eben eine künstlerische Entscheidung. Und da kommt es eigentlich drauf an, dass man sozusagen auch die Stadt über die Kunst mitentdeckt. Wir gehen zum Beispiel bei dieser Documenta jetzt in die Nordstadt. Die war noch nie groß, also wichtiger Teil der Documenta. Es gab schon mal ein Kunstwerk in der Nordstadt, aber nicht in der Form. Die Nordstadt ist der Teil in Kassel, wo am meisten Migranten leben. Sehr viel Türken, sehr viel Russen leben. Eine ganz andere Art von Gesellschaft ist als im Westen der Stadt. Und wir werden da sehr präsent sein in einem alten Postgebäude, was aber so eine Brutalismusarchitektur ist. Also es passt auch sehr, sehr gut zur Documenta. Und dann dahinter liegt die Universität. Bis dahin wird die Documenta sich ausweiten. Also man wird durch die Documenta wieder einen ganz anderen Teil von Kassel kennenlernen. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Nicht, dass man zum Beispiel nochmal Orte bestätigt, die sowieso schon bekannt ist.
Was ich faszinierend fand, ich war mal auf der Documenta und da konnte man in einem ehemaligen Gefängnis dann übernachten. Das wurde für diese 100 Tage als Hotel umfunktioniert. Gibt es so Orte, die diesmal auch umfunktioniert werden?
Also es gibt es gibt zum Beispiel ein Hotel, was in einem ehemaligen Renthof jetzt eröffnet wird zur Documenta, aber nicht nur zur Documenta, sondern dann auch dauerhaft. Das war ein Teil eines Renthofes halt und hat so eine Klosteranlage direkt an der ältesten gotischen Kirche in Kassel. Das ist sicherlich ein Erlebnis. Insgesamt entwickeln oder überlegen sich die Menschen in Kassel sehr viele Dinge, die sie eben auch noch anbieten können zur Documenta, um es attraktiv zu machen. Und dann kann eben auch mal aus dem Gefängnis ein Hotel werden.
Lässt sich sagen, wie viele Menschen überhaupt an der Documenta beteiligt sind?
Also was die Mitarbeiter betrifft, fängt jede Documenta eben ganz bei Null an quasi. Und die künstlerische Leiter, in unserem Falle Adam Cimcik, der künstlerische Leiter der Documenta 14, ist im Prinzip der erste Mitarbeiter. Und am Ende, wenn die Documenta eröffnet, sind es über 1000 Mitarbeiter, die für die Documenta arbeiten. Da sind noch nicht die Künstler zugerechnet und auch nicht deren Assistenten, sondern wirklich die Leute, die für die Documenta arbeiten. Also da sind auch Aufsichten dabei, da sind natürlich auch Leute an der Kasse dabei, da sind alle Techniker dabei, da ist die Verwaltung dabei. Also das ist wirklich ein lebender Apparat, der plötzlich mit 1000 Mitarbeitern, das ist ja schon eine ziemliche Anzahl. Und wenn dann die Documenta vorbei ist, dann schmilzt das sofort wieder ab und man sitzt wieder mit seinen 8 Menschen in der Verwaltung und macht einfach weiter. Aber es ist eben eine sehr starke Herausforderung, eine große Herausforderung auch, denn es gibt ja keinen festen Ort, den die Documenta hat. Also es gibt das Fridrizianum, aber das ist eine Ausstellungshalle. Und es gibt natürlich auch keine Büros für 1000 Leute. Also man muss erstmal eine Infrastruktur, überhaupt eine Voraussetzung dafür schaffen, dass diese ganzen Menschen da arbeiten können, dass sie auch einen Ort haben, wo sie ihre Kleidung hintun können und so weiter. Das gibt es so alles nicht, sondern das erfindet die Documenta neben dem Künstlerischen auch von der Struktur her jedes Mal neu.
Es ist Ihre erste Documenta. Wissen Sie noch, als die Antwort kam, jawohl, Sie haben den Job, was Ihr erster Gedanke war?
Da habe ich mich sehr gefreut und auch auf die Herausforderung sehr gefreut. Da wusste ich ja auch noch nicht, dass wir nicht nur eine Documenta zu bewältigen haben, sondern im Prinzip 2 Documenta-Ausstellungen, nämlich auch die in Athen. Das habe ich ja dann erst später erfahren. Und am Anfang, muss ich sagen, war ich da auch etwas schockiert. Ich dachte, also jetzt die erste Documenta und wie man hört, ist das ja schon in Kassel eine ziemliche Herausforderung. Aber jetzt auch noch Athen, wo man die Sprache nicht kann, wo man die Schrift nicht lesen kann, wo was weit weg ist. Also viele, viele Unsicherheiten. Das habe ich schon als ein erstmal war ich nicht so begeistert von der Idee, aber das zu machen, von dem Konzept war ich von Anfang an überzeugt und ich bin auch nach wie vor absolut davon überzeugt, dass das ein sehr wichtiger und richtiger Schritt der Documenta ist. Aber das dann umzusetzen, das ist dann nochmal eine andere Sache und da haben wir uns ordentlich durchgekämpft. Aber so eine Herausforderung ist ja auch toll, macht Spaß und wenn es dann gelingt und manche Dinge auch nicht gelingen, auch das ist ja kein Problem, das ist einfach so, dann kann man hinterher auch froh sein über diese Erfahrung, die man da gemacht hat mit all den Menschen, die dazu geholfen haben.
Lässt sich so etwas als Geschäftsführerin, bei den Künstlern gibt es ja immer einen gewissen Stil, kann man auch sagen, ja, eine Geschäftsführerin hat einen gewissen Stil, wie würden Sie Ihren beschreiben?
Also ganz bestimmt gibt es einen Stil, wie man das macht. Also ich bin sicherlich niemand, der das jetzt autoritär entscheidet, wir machen jetzt so oder so und alle müssen mitmachen, sondern schon sehr teamorientiert und es ist auch ein tolles Team, die da alle mitarbeiten, mit viel Verantwortung, die ich gerne den Einzelnen übergebe, sozusagen mit der Gefahr, wie bei mir auch, dass man auch einen Fehler macht. Aber ich meine, ich habe auch meine Karriere sozusagen nur machen können, weil jemand mir zugetraut hat, dass ich das mache, auch mit der Gefahr, dass ich Fehler mache. Und die gehören ja auch eben dazu. Und genauso versuche ich das auch zu handhaben. Und ich glaube schon, dass das mein Stil ist, mit Freundlichkeit, mit Nachdruck und mit einfach eine bestimmte Haltung verfolgen bei allem, was man tut. Das würde ich sagen, ist, wenn es sowas gibt, ist mein Stil.
Und bis zum 10. Juni jetzt wahrscheinlich ein Marathon an Terminen, oder?
Genau, jetzt kommt es eben auch auf die Umsetzung an und das sind jeden Tag neue Probleme. Also es gibt bei der Documenta keinen Tag, der ist wie der andere, auch keinen, der so ist, wie man es geplant hat. Es sei denn, man ist im Radio und muss zu einem bestimmten Termin irgendwo wirklich dringend sein. Aber ansonsten muss man dauernd absolut flexibel auf 1000 Dinge reagieren, die jetzt gerade passieren und wo eben dann doch irgendjemand eine Entscheidung braucht und wo man auch wieder mit was konfrontiert ist, mit dem man überhaupt nie im Leben gerechnet hat. Also das bleibt die nächsten jetzt noch 143 Tage bis zum 17.09. oder so ungefähr, bleibt das auf jeden Fall noch jeden Tag neu spannend.
Und nach der Documenta ist dann wieder vor der Documenta.
So ist das.
Dankeschön, Annette Kuhlenkampf,
ja,
NSW1 Leute.
Eins gehört.